Karl May, die Liebe des Ulan. Kapitel 85. Der Alte blickte ihn zweifelnd an.
»Was fällt dir ein? Woher nimmt der Kabüle so viel bares Geld? Und welchen Dienst könnte ich ihm leisten, um es zu bekommen?«
»Oh, das scheint mir sehr leicht zu erklären.«
»Willst du klüger sein als ich?«
»Nein, aber vielleicht bin ich es doch.«
»So rede.«
»Du fragst, woher ein Beduine Geld nehmen soll? Nun, so verschaffe es ihm doch. Dann wird er dir deinen Teil gern auszahlen.«
»Ich glaube, du sprichst am hellen Tage im Traume.«
»Ich werde dir beweisen, dass ich sehr wach bin. Sprachst du nicht soeben von diesem Königsau, von dem du mir bereits so oft erzählt hast?«
»Du hörtest es ja deutlich genug.«
»Wird es in Deutschland viele geben, welche diesen Namen tragen?«
»Ich glaube nicht.«
»Nun, so sind er und derjenige, welcher jetzt mit so großen Schätzen aus Timbuktu kommt, jedenfalls verwandt.«
»Möglich. Ah, jetzt errate ich.«
»Was errätst du, Cousin?«
»Du meinst, ich soll mich an dem einen Königsau rächen, indem ich dem anderen seinen Reichtum abnehme?«
»Natürlich.«
»Der Gedanke ist gut, außerordentlich gut. Es tut meinem Herzen wohl und würde mich zum reichen Manne machen, wenn er ausführbar wäre.«
»Warum soll er nicht ausführbar sein?«
»Dieser Königsau hat 30 Krieger der Ibn Bater bei sich, wir aber sind nur 2 Personen.«
Da legte der Junge dem Alten die Hand auf die Schulter und sagte, »Cousin, du verleugnest dich ganz. Wir waren so lange Zeit bei den Beni Hassan, und du hast doch gehört, dass sie in Blutsfehde mit den Ibn Bater leben.« Da sprang Richemont dieses Mal wirklich von seinem Sitze auf.
»Mensch«,
sagte er,
»daran dachte ich wirklich nicht. Jetzt bemerke ich, dass du bei mir in einer ausgezeichneten Schule gewesen bist. Lass uns jetzt kein Wort, keinen Augenblick verlieren. Wir brechen augenblicklich auf.«
»Wohin?«
»Zu unseren Gastfreunden, den Beni Hassan.«
»Ich denke, du musst zu dem Marabu.«
»Das hat Zeit.«
»Aber unsere Datteln hier?«
»Die verkaufen wir im Ganzen. Dort, unter jenem alten Dache, haust ein Tagir, Händler, welcher mir alles abkaufen wird, wenn ich einen billigen Preis fordere. Wir haben die Früchte ja nur zum Scheine. Ich werde ihn holen.«
Er schritt in einer Eile über den Platz hinüber, welche sich mit der muselmänischen Gravität nicht sehr in Einklang bringen ließ, und brachte wirklich bereits nach einigen Minuten den Händler herbei, welcher nach kurzem Feilschen die Datteln kaufte und bezahlte. Jetzt wollte Richemont sofort aufbrechen, aber der Cousin fragte, »Hast du von dem General Geld erhalten?«
»Ja.«
»Wie viel?«
»Ich habe es wirklich noch nicht gezählt.«
»So zähle es sofort.«
»Warum?«
»Weil ich meinen Anteil brauche.«
»Das hat Zeit, bis wir zum Teilen Muße haben.«
»Nein, das hat keine Zeit. Ich will mir Verschiedenes hier kaufen.«
»Kaufen? Hast du nicht alles, was du brauchst?«
»Ja, das habe ich. Aber ich habe keine Kassabe, Pfeife, keine Bawabi, Pantoffel, keine Halka, Ringe und keine Semsiye, Sonnenschirm.«
»Bist du des Teufels? Wozu willst du das alles?«
»Da fragst du noch. Die Pfeife will ich für Scheik Menalek, und die Ringe, Pantoffel und den Sonnenschirm soll seine Tochter Liama erhalten.«
»Also bist du wirklich so verliebt in dieses Mädchen?«
»Sie muss mein werden.« Er sagte dies in einem Tone, der jede Gegenrede abschnitt. Richemont zog den Beutel heraus und zählte das Geld.
»Hier«, sagte er, »zwei Drittel für mich und ein Drittel für dich.«
»Gut, gehst du mit?«
»Ja, ich müsste sonst zu lange warten.«
Sie gingen in einige Bazars und bald waren die erwähnten Gegenstände gekauft. Eine prächtige Pfeife für den Scheik der Beni Hassan und für seine Tochter silberne Arm- und Knöchelringe, ein paar Pantoffel aus blauem Samt mit Stickerei verziert und ein seidener Sonnenschirm. Mit diesen Sachen wanderten die beiden zur Stadt hinaus. Diese liegt am Wadi Biskra. Am rechten Ufer desselben zog sich ein Terebintengebüsch, in welches sie eindrangen, bis ihnen das Schnauben von Pferden entgegentönte. Sie gelangten an eine Stelle, an welcher 2 Reitpferde versteckt waren. »Da sind sie noch, welch ein Glück«, sagte der Cousin.
Wer sollte sie uns genommen haben?«
fragte Richemont. »Diebische Beduinen?«
»Die ahnen nicht, dass sich hier Pferde befinden.«
»Oder Raubtiere?«
»Löwen und Panther gibt es hier nicht, und wenn es welche gäbe, so gehen diese Tiere erst des Nachts auf Raub aus. Ziehen wir uns rasch um.«
An jedem der beiden Lehnsattel war ein Bündel gehängt, sie wurden geöffnet, und da zeigte es sich, dass sie alles enthielten, was zu einer reichen Kleidung und Bewaffnung gehörte. Das Habit, welches ein jeder der beiden in der Stadt getragen hatte, war nur eine Verkleidung gewesen. Die Anzüge wurden gewechselt, und bald hatten die zwei Spione das Aussehen von wohlhabenden Beduinen. Die alten Sachen wurden in Bündel geschnürt und hinter die Sättel befestigt. Dann führten sie die Pferde in das Freie, stiegen auf und ritten, nicht das Wadi entlang, sondern nach Süden, auf dem Wege nach Uinasch davon. Das war allerdings nicht die Richtung nach dem Marabu. Während des Rittes nun hatten sie Zeit, die vorhin unterbrochene Unterhaltung wieder aufzunehmen. »Glaubst du, dass wir die Ben Hassan dazu bringen werden, den Deutschen zu überfallen?« fragte der Junge.
»Ganz gewiss«, antwortete der Alte. »Wir müssen nur sagen, dass er ein Franzose sei. Sie sind ja den Franzosen feindlich gesinnt. Und übrigens wird er von Leuten des Stammes Ibn Bata begleitet, mit denen sie sich in Blutrache befinden. Es bedarf also nur eines Wortes.«
»Aber werden sie uns die Schätze lassen?«
»Ich hoffe es. Es kommt darauf an, es klug anzufangen. Gehen Sie nicht mit darauf ein, so zwingen wir Sie.«
»Zwingen? Wie wäre das möglich?«
»Siehe, jetzt bin ich dir überlegen«, lachte der Alte. »Ich würde sie ganz einfach durch die Franzosen zwingen.«
»Wieso?«
»Ich hole die Franzosen und überfalle sie. Die Schätze reklamiere ich dann als mein Eigentum.«
»Werden die Franzosen auf diesen Überfall eingehen?«
»Unbedingt. Ich habe bereits heute dem General die Mitteilung gemacht, dass die Beni Hassan im Begriffe stehen, sich aufzulehnen.«
»Ah, das ist gut, aber...«
»Was aber?«
»Liama.«
»Mensch, ich begreife dich nicht. Dieses Mädchen hat dich wirklich um deinen ganzen Verstand gebracht.«
»Ist das sein Wunder? Sie ist schön wie ein Engel.«
»Pah, es ist zwar wahr, dass sie sehr schön ist, aber in Frankreich kommt zu der Schönheit noch die Bildung.«
»Welche schöne und gebildete Französin würde einen Spion heiraten?«
»Du gebrauchst da ein nicht sehr schönes Wort. Weiß es übrigens die Französin, dass du Spion warst?«
»Sie kann es erfahren.«
»Wir bringen Reichtümer mit, das gleicht alles aus.«
»Dieses Mädchen ist mir lieber als aller Reichtum.« Der Alte zog den Schnurrbart in die Höhe.
»Du bist unverbesserlich. Liebt sie dich denn wieder?«
»Ich weiß es nicht.«
»Du hast noch nicht mit ihr gesprochen?«
»Nein.«
»Ah, du bist ein guter Rechner. Du rechnest mit Seifenblasen.«
»Warum sollte eine Beduinin nicht einen Franzosen lieben?«
»Richtig«, lachte der Alte. »Du brauchst ja nur zu kommen und die Hand auszustrecken. Und der Scheik, was wird er dazu sagen?«
»Er wird Ja sagen, sobald er sieht, dass sie mich liebt.«
»Aber ein Fremder erhält die Tochter eines Scheiks nie anders, als dass er Mitglied des Stammes wird.«
»Gut, so werde ich Beduine.«
»Mensch, ich fange wirklich an zu glauben, dass diese sogenannte Liebe auch ein sonst verständiges Individuum von Sinn bringen kann.«
»So hast du nie gelebt?«
»Oh doch.«
»Ah, du sprachst noch nie davon.«
»Das war auch nicht notwendig. Ich habe geliebt und liebe noch.«
»Wen?«
»Mich. Jetzt weißt du es. Dies ist die einzige und vernünftigste Liebe, welche ich kenne. Übrigens würde ich dir deine Überspanntheit strengstens untersagen, wenn ich nicht dächte, auch meine Rechnung dabei zu finden.«
»Das glaube ich dir. Ein Egoist wie du bist, tut nichts, wobei er nicht irgendeinen Vorteil im Auge hat. Welche Rechnung meinst du da?«
»Du weißt, dass ich bei den Beni Hassan für deinen Vater gelte. Wenn mein Sohn der Eidam des Scheiks wird, gewinne ich bedeutend an Einfluss. Der Stamm, wenn er alle Abteilungen zusammenzieht, stellt über 3000 Gewehre ins Feld. Du siehst ein, dass man damit einen bedeutenden Druck ausüben kann?« Ich gebe dir recht, übrigens denke ich dabei auch an diesen Königsau.
Inwiefern?
Wenn der Scheik mein Schwiegervater ist, so wird er nichts dagegen haben, dass wir die Schätze, welche dieser Deutsche mit sich führt, unter uns zweien teilen.
Teilen? Brummte der Alte. Unserem bisherigen Abkommen gemäß erhalte ich stets 2/3.
Das ist hier eine ganz andere Sache. Es war bisher nur von dem die Rede, was wir uns durch unsere Kundschafterei verdienten.
Und du denkst, dass du von Königs aus Sachen die Hälfte erhältst?
Ich denke es nicht bloß, sondern ich verlange es.
Gut, so ist aber die Kriegskasse da drüben in den Ardennen auch eine andere Sache. Ich werde sie selbst heben, ohne dich zu brauchen.
Du weißt nicht, wo sie liegt.
Ich werde den Ort finden.
Du wirst dich wohl kaum wieder nach Frankreich begeben.
Warum nicht? Sobald ich als reicher Mann auftreten kann, gehe ich hinüber.
Zwischen den 2 Karawanenwegen, welche westlich von Uinash nach El Bajj und östlich von Tahir Rafsa nach Umm El Tiur gehen, liegt eine Ebene, welche sich lang von Norden nach Süden erstreckt. Ihr nördlicher Teil wird von Wadi Chedi und ihr südlicher von Wadi Itel durchzogen. Ein sicherer Beweis, dass es diesem Teile der Wüste nicht ganz an Wasser und Feuchtigkeit fehlt. Umm El Tiur heißt zu Deutsch Mutter der Vögel, und wo es Vögel gibt, da muss es auch Baum oder Strauch geben, und in der Tat ist diese Gegend auch mehr Weideland als Wüste. Hier hatte sich der Teil der Beni Hassan, welcher unter dem bereits genannten Sheikh Menalek stand, für einige Zeit niedergelassen, um seine Herden weiden zu lassen. Die Ebene war mit einem zwar nicht reichen, aber doch zulänglichen Grün bedeckt, von welchem die weißen Zelte der Beduinen angenehm abstachen. Pferde sprangen hin und her, Rinder grasten, indem sie sich in ruhigem Schritte vorwärts bewegten, und Kamele oder Schafe lagen mit Wiederkäuen beschäftigt an der Erde. Dabei standen die Hirten, um aufzupassen, dass keines dieser Tiere sich in die Weite verlaufe. In der Nähe der Zelte jagten die Beduinen hin und her, um ihren jungen Pferden die berühmte arabische Schule beizubringen. Andere lagen, ihre Pfeife rauchend, in oder vor und zwischen den Zelten, um dem geschäftigen Treiben ihrer Frauen und Töchter zuzusehen, welche unverschleiert ab und zugingen. Der Beduine zwingt das weibliche Geschlecht nicht, wie die Städtebewohner, das Gesicht den edelsten Teil des menschlichen Körpers unter der neidischen Hülle zu verbergen. Im Westen von Wadi Fahama her, welches sich bei El Bajj mit dem Wadi Itel vereinigt, kam ein Reiter geritten. Sein Pferd musste einen weiten Weg zurückgelegt haben, denn es zeigte sich so ermüdet, dass es ihm schwer fiel, ihm einen kurzen Trab abzugewinnen. Er war ein noch junger Mann von wenig über 20 Jahren, und nur ein kurzer, weicher Flaum bedeckte seine Oberlippe. Er trug den weißen Burnus der Beduinen, und sein Kopf war gegen die Strahlen der Sonne durch ein buntes Tuch geschützt, welches er malerisch um denselben geschlungen hatte. Auch das Sattel- und Riemenzeug war arabisch, aber seine Waffen schienen nicht die hier gewöhnlichen zu sein. Er hatte nämlich eine doppelläufige Büchse vor sich liegen, und aus den Satteltaschen guckten die Kolben von 2 Pistolen hervor, welche man bei näherer Betrachtung als echte Kuchenreutersche erkannt hätte. Dennoch war dieser Mann kein Europäer, sondern ein Beduine. Das sah man schon dem freudeglänzenden Blicke an, welchen er auf die sich vor ihm entfaltende Szenerie warf. Es war der Blick eines Menschen, welcher heimkehrend nach langer Zeit den schmerzlich entbehrten Anblick genießt, welchen er seit frühester Kindheit gewohnt war. Die Hirten hatten ihn schon von Weitem beobachtet. Jetzt zwang er sein Pferd, die letzten Kräfte an einen Galopp zu setzen. Dann parierte er es vor dem Hirten, welcher am entferntesten von dem Dua oder Zeltdorfe stand. »Mubarak, dein Tag sei gesegnet«, sagte er. »Neharak Saide, dein Tag sei beglückt«, antwortete der Hirte. Aber als er das Gesicht des Ankömmlings genauer betrachtet hatte, rief er aus: »Allah il Allah, du bist Sadi, und fast hätte ich dich nicht erkannt.«
»Hat die Zeit mein Angesicht so sehr verändert?« fragte der Jüngling lächelnd.
»Nein, aber meine Augen waren mit Blindheit geschlagen.«
»Wie geht es den Söhnen der Beni Hassan?«
»Sie dienen Allah, und er hat sie lieb.«
»Und den Töchtern des Stammes?«
»Allah begnadigt sie mit Schönheit des Leibes und der Seele.«
»Den Herden?«
»Allah macht sie fruchtbar, dass sie wachsen von Tag zu Tag.«
»Ist Menalik der Scheik des Stammes im Dorfe?«
»Er sitzt vor seinem Zelte und freut sich seiner Weisheit.«
»Ist Abu Hassan, der Bruder meines Herzens, gesund?«
»Allah verkündete ihm langes Leben und Freude an seinem Sohne.«
»So will ich sehen, ob er sich auch über mich, seinen Bruder, freut.«
Er zwang sein Pferd zu einem abermaligen Galopp, der ihn durch die Herden hindurch bis an das Zelt des Scheiks brachte. Dieser saß, wie der Hirte gesagt hatte, rauchend vor seinem Zelte. Er hatte den Reiter kommen sehen. Als dieser jetzt vom Pferd stieg, um ihn, den Obersten des Stammes, ehrfurchtsvoll zu grüßen, zog sich seine Stirn in Falten.
»Allah yikum mag, Gott sei mit dir«, sagte der Jüngling.
»Ruhil jehenum, geh zum Teufel«, lautete die Antwort.
Da hob der Angekommene den Kopf stolz empor.
»Ma fehimtu, ich habe es nicht verstanden«, sagte er.
»Geh zum Teufel«, wiederholte der Scheik.
Da blitzten die Augen des anderen auf.
»Dein Alter ist größer als das meinige, ich verzeihe dir«, sagte er.
»Ich brauche deine Verzeihung nicht.«
Schon hatte der junge Mann eine scharfe Entgegnung auf den Lippen, da öffnete sich der Vorhang des Zeltes, und es war ein Bild zu sehen, so lieblich, so hold, dass er seine Worte vergaß. Ohne dass der Vater es merkte, war hinter ihm die Tochter erschienen. Sie konnte 17 Jahre zählen, war aber bereits vollständig entwickelt. Ihre Züge waren jene reinen, weichen, melancholischen, wie man sie so oft bei Perserinnen höheren Standes beobachtet. Ihr großes Auge hatte einen Ernst an sich, welcher ihrer Jugend eine ergreifende Weihe gab. Das herrliche schwarze Haar hing in schweren, dicken Flechten herab und war mit goldenen Fäden verziert. Stirn und Hals schmückten Reihen großer Gold- und Silberstücke. Die Beine steckten in rotseidenen Hosen und die nackten schneeweißen Füßchen in Pantöffelchen von eben solcher Farbe. Der Oberleib war mit einem blauen, goldbestickten und ärmellosen Jäckchen bekleidet, welches vorn offen stand, eine herrliche Büste sehen ließ, welche von einem weißen Hemde verhüllt wurde, dessen weite Ärmel aus der Jacke hervorquellend zwei schöne, volle Arme nur halb bedeckten. An den Fußknöcheln und Handgelenken trug dieses zauberhaft schöne Wesen Ringe von Silber und Spangen von massivem Gold. Als sie den Jüngling erblickte, röteten sich ihre Wangen. Sie legte den Finger bittend an den Mund und verschwand augenblicklich wieder hinter dem Vorhange, welcher den Eingang des Zeltes verschloss. Ihr Vater hatte ihr Erscheinen gar nicht bemerkt. Sadi aber hatte verstanden, was ihm der an den Mund gehaltene Finger sagen sollte. Darum drängte er die bittere Antwort zurück und sagte in mildem Ton: »Vergib mir, du hast recht, die Jugend darf nicht wagen, dem Alter zu verzeihen.« Er ergriff sein Pferd beim Zügel und führte es an den Zelten hin, bis er vor einem der kleinsten und ärmlichsten halten blieb. Bei dem Geräusche, welches die Tritte seines Pferdes verursachten, öffnete sich dasselbe und es trat ein Beduine hervor, in welchem man sofort den älteren Bruder des Jüngeren erkennen musste.
»Abu Hassan! Sadi!«
Nur diese beiden Rufe erschallten. Dann lagen sich die Brüder in den Armen. Da öffnete sich das Zelt abermals, und es kam eine Frau zum Vorschein, welche Kleider trug, deren Ärmlichkeit aber ihre Schönheit nicht zu verdunkeln vermochte. Sie wartete, bis die Männer ihre Umarmung gelöst hatten,
schritt dann auf Sadi zu, streckte ihm mit strahlender Miene die Hand entgegen und sagte: »Ta Allah Mahaba, komm und sei willkommen!«
»Allah sei Dank«, meinte Sadi, »endlich höre ich ein Willkommen.« »Wer hat dir dieses Wort versagt?« fragte sein Bruder schnell ernst werdend.
»Der Scheik. Du musst ihm verzeihen, denn er ist sehr erzürnt auf dich.«
»Warum?«
»Weil du zu den Giur gegangen bist.«
»Hat Allah dies verboten?«
»Nein, aber er hasst die Franzosen.«
»Ich habe euch nicht der Franzosen wegen verlassen.«
»War der Inglis, mit dem du gingst, nicht auch ein Giaue?«
»Ja, aber war er nicht vorher der Gast des Scheiks?«
»Du hast recht, doch er hasst dich auch deshalb, weil Liama, seine Tochter, dich nicht vergessen will.«
»Allah allein ist der Herr des Herzens, aber nicht der Mensch. Darf ich in dein Zelt treten, mein Bruder?«
»Tritt herein, was mein ist, das ist dein. Ich bin du und du bist ich.«
Die beiden verschwanden in dem Zelte. Die Frau des älteren Bruders nahm dem Pferde den Sattel und gab ihm dann einen Schlag, um ihm zu sagen, dass es frei sei und weiden könne. Dann trat auch sie hinein, um ihren Gast zu bedienen.